Was ist so das, wo du gesagt hättest, das wäre die eine Sache gewesen, die ich hätte wirklich gerne früher gewusst?
Definitiv, ganz, ganz sicher zu verstehen, dass ich liebenswert bin und dass ich es verdiene, geliebt zu werden und dass ich mir Partner aussuche, nicht einfach, weil sie da sind und atmen selbstständig, sondern weil sie wirklich mich meinen. Mhm. Das hätte mir echt fast alles erspart.
Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Glowcast. Ich habe heute eine ganz, ganz tolle Gästin zu Gast. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe sie nicht ganz uneigennützig eingeladen, weil wir haben uns nämlich schon vor sehr, sehr langer Zeit kennengelernt, super oberflächlich. Und dann haben wir jetzt vor kurzem mal so einen richtig krassen Deep Talk gehabt auf unserer Jack's Beauty Line, unserem Christmas Dinner. Und das Gespräch war so cool und es waren so viele Leute dabei, dass ich gedacht habe, nee, also das müssen wir jetzt verlängern. Ich will noch tiefer gehen. Ich habe noch mehr Lust, sie noch tiefer kennenzulernen und vor allem auch zu sehen, wer steckt eigentlich hinter Paula Lambert. Herzlich willkommen, liebe Paula Lambert.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
Ich muss sagen, also Paula und ich, wir haben wirklich über, ich weiß nicht wie lange Zeit, immer wieder begegnen wir uns auf irgendwie so skurrile Art und Weise, poppen wir irgendwo zusammen auf. Und
in Köln haben wir uns auch mal getroffen. Oder wo hattest du diesen Laden?
Wir hatten ja einen Store in München und in Berlin.
In München haben wir uns gesehen.
Ah, okay. Und auf der Kastanienallee, da weiß ich noch, da sind wir nämlich dann irgendwie, glaube ich, das war schon Ende meiner Beauty-Department-Zeit und da war der Laden leer und dann haben wir den vermietet. Und ihr habt euch, glaube ich, eingebucht mit deiner damaligen Sendung.
Die gibt es immer noch.
Die gibt es immer noch. Welche ist das nochmal?
Paula kommt, heißt sie.
Paula kommt und damit habt ihr bei uns gedreht, ne? Mhm. Also, ich möchte jetzt nochmal an dieser Stelle kurz Paula vorstellen als Podcasterin. Da hat sie nämlich gerade direkt gesagt, dafür brennt dein Herz, richtig? Ja. Das ist so das, was du richtig, richtig gerne machst. Dann bist du aber auch, also aus meiner Sicht bist du Moderatorin, da hast du direkt gesagt, das ist so das, wo du dich nicht so siehst. Aber du bist jemand, der viel vor der Kamera ist und du bist Beziehungs- und Sex-Expertin. Du machst einfach so viele tolle, spannende Themen. Und ich habe dich ja zuletzt in einem Live-Podcast von M-Stories gehört. Da war ich live und saß in der ersten Reihe und ich habe an deinen Lippen geklebt. Ich war wirklich die ganze Zeit, dass ich gedacht habe, so, boah, was hast du für eine krasse Story und auch wie selbstbewusst du sprichst und wie cool du darüber redest. Aber wir haben ja dann, als wir uns persönlich getroffen haben, auch nochmal so ein bisschen Deep Talk gemacht. Und da haben wir dann schon beide gesagt, boah, it's been a ride. Also es war schon eine krasse Strecke, ein krasser Weg. Könntest du überhaupt jetzt für alle, damit die überhaupt verstehen, worüber ich rede, so mal so ganz kurz zusammengefasst, oh Gott, das ist so schwer, oder? Ja. Zusammengefasst mal so erzählen. Also es hört jetzt vielleicht jemand zu, der noch niemals von der Paula Lambert gehört hat. So, genau. Was würdest du gerne, dass dieser Mensch über dich weiß?
Dass ich totale Schwierigkeiten habe, nach außen zu vermitteln, wie tief es gehen sollte, damit ich mich wohlfühle, weil das Fernsehen ja ein sehr oberflächliches Medium ist. Ich glaube, immer noch haben ganz, ganz viele Menschen ein völlig falsches Bild von mir. Und ich freue mich immer, darum bin ich so gerne nach Köpenick gekommen, auch wenn ich über eine Stunde gebraucht habe.
I'm sorry.
Innerhalb von Berlin. wenn Leute echtes Interesse an mir haben, so an mir als Mensch. Und ich habe gelernt, Journalistin, ich wusste, ich wollte irgendwas Kreatives machen. Ich dachte eigentlich, ich will Schauspielerin werden, bin aber direkt bei dem ersten Stück, das ich bei der Schauspielprüfung vorgeführt habe, abgewunken worden. Die haben sich angeguckt und gesagt, ich glaube, wir haben genug gesehen. Und ich so hatte riesig viel Requisiten mitgebracht, einen Koffer voller Klamotten, Tücher und so weiter. Sie hatten aber recht, ja, ich bin keine Schauspielerin. Und dann bin ich irgendwann auf den Journalismus gestoßen und dachte, ach natürlich, ich habe immer schon geschrieben, ich hätte eigentlich von selber drauf kommen können, dass das mein Weg ist. Und bin dann zur Axel Springer Schule gegangen, direkt im Anschluss an ein Praktikum. Und dort habe ich mich aber in diesem festen Konstrukt nicht so lange wohlgefühlt. Bin nach 4 Jahren, also 2 Jahre Ausbildung, 2 Jahre Redakteurin, bei der Welt, dann bin ich in die Freiheit gegangen, habe selbstständig gearbeitet, habe dann mein erstes Kind gekriegt, 2004. Und habe zu dem Zeitpunkt sehr viel für Geo gearbeitet, also musste um die Welt reisen. Und mir war klar, das kann ich nicht mehr, ich will das Kind bei mir haben. Und habe dann eine Sexkolumne bei der GQ angefangen. Und dann habe ich 5 Jahre später mein erstes Buch geschrieben, weil ich dachte, mehr Standbeine sind gut. Und dann hatte ich plötzlich eine Fernsehsendung zu meiner persönlichen Überraschung. Und dann habe ich mich da so reingearbeitet. Und dann habe ich eben gemerkt, okay, nur Sex ist halt so, ja, man kann so erklären, wie die Dinge ineinander passen und so. Aber interessieren tut mich. Die Dinge ineinander passen, ist super beschrieben. Naja, ja, das ist ja übersichtlich. Mhm. Aber was mich wirklich interessiert, ist, warum die Leute das machen und mit wem. Warum sucht man sich jemanden aus? Natürlich auch aus der persönlichen Historie heraus, weil ich mich auch immer gefragt habe, warum suche ich mir Partner aus, die ja offensichtlich gar nicht passen. So, hat sich jetzt geklärt, Gott sei Dank. Aber die ersten Beziehungsjahrzehnte, das war schwierig für mich. So dieses Gefühl, nicht geliebt zu werden, hatte ich ganz tief in mir drin, durch meine Kindheit genährt. Und jetzt verstehe ich mich eigentlich als diejenige, zu der die Leute gehen, wenn sie jemanden brauchen, mit dem sie vertrauensvoll reden können und von dem sie Rat bekommen, der so ein Fundament hat. Darum geht es in meinem Podcast Paula Lieben lernen nur darum, Beziehungsmuster zu verstehen und aufzubrechen. So.
Du hast direkt du hast direkt zu Anfang erzählt oder gesagt, dass du glaubst, dass Menschen dich immer noch total falsch sehen. Also dass du das Bild nach außen irgendwie anders ist. Und ich zum Beispiel, ich kann das jetzt gar nicht verstehen, warum du das denkst. Also weil ich habe dich halt eben kennengelernt. Ich fand dich damals schon so ultra sympathisch und dachte direkt so, okay, coole Frau. Hab aber natürlich auch, ich bin jetzt niemand, der so ganz krass in irgendwelche, weiß nicht, ich bin jetzt nicht so ein Groupie. Ich gucke dann jetzt nicht irgendwie alles an, was du gemacht hast. Und jetzt haben wir uns halt irgendwie mal so ein bisschen intensiver kennengelernt. Und ich bin noch mehr überzeugt, dass du eine verdammt coole Frau bist, die einfach richtig einen krassen Weg hinter sich hat. Aber du selber hast ja anscheinend auch noch Themen oder beziehungsweise hast Themen abgelegt, die viele Jahre für dich ja so voll der Struggle waren. Kannst du einmal so beschreiben, wenn du dir jetzt aussuchen dürftest, okay, du dürftest da jetzt so Dinge ausradieren, die irgendwie so ein falsches Bild von dir erwecken oder wo du glaubst, dass Menschen ein falsches Bild von dir haben. Könntest du das einmal so ein bisschen beschreiben?
Diese Außenwahrnehmung, das sind eher so Mikroerlebnisse. Und ich kann das gar nicht so an einem Ereignis dir jetzt beispielhaft zeigen. Aber es gibt schon eine Tendenz, auch innerhalb der gesamten Branche, dass jemand, der mit Sex zu tun hat, geschnitten wird. Zum Beispiel zu so einem Dinner eingeladen zu werden, wie du es jetzt gemacht hast. Das ist ganz, ganz selten. Und auch innerhalb der Fernsehsender gibt es einen Dünkel gegen die Leute, die was mit Sex machen. Das ist total bizarr. Also es ist wirklich ein gesellschaftliches Problem. Entweder die haben Angst, dass man die falschen Fragen stellt. Ja, es gibt ja viele, die Angst haben, so in ihrer Scham entdeckt zu werden. Oder es ist automatisch etwas, wovon man sich separieren will. Also es ist ein ganz starkes Gefühl, was ich habe. Und ich weiß ja, wenn Dinge aus mir kommen und dann sich so potenzieren. Aber das ist tatsächlich ein Erlebnis, das ich oft gehabt habe, weil es nämlich keinen Grund gibt, mich so abfällig teilweise zu behandeln, wie es innerhalb der Medienbranche teilweise passiert, ne?
Boah, Wahnsinn.
Und das ärgert mich so, weil die Leute ja alle Sex haben und alle auch Sex wollen und Liebe vor allen Dingen und Beziehung. Und dann aber jemanden, der darüber redet, so wie so ein Outcast ein bisschen behandeln. Also das ist schon was ich oft gemerkt habe, dass es so ein bisschen was Abschätziges auslöst. Ne?
Und hast du denn vielleicht das Gefühl, also ich meine, du bist jetzt heute 50, ne? Ich finde das mal so krass, weil ich finde immer, du siehst einfach aus, ey, wirklich, du könntest auch locker 38 sein oder sowas. Also ich finde, das ist so krass, Paula. Deswegen muss ich immer noch mal nachfragen, jedes Mal, so, du warst 50, nicht, dass ich was Falsches sage. Also du würdest doch schon von dir behaupten, dass du jetzt heute mit deinen 50 Jahren in einem ganz viel krasserem Selbstbewusstsein bist als noch vor, weiß nicht, 15, 20, 25 Jahren, oder?
Ja, absolut. Ich hatte früher gar kein Selbstbewusstsein. Und ich habe aber nicht gewusst, dass ich keines habe, weil, ja, als ich 20 war oder so, war das überhaupt kein Thema. Mhm. Du hast dich mies mit dir selber gefühlt und das war halt so. Und irgendwie gab es damals auch noch keine Tools, sich daraus zu entwickeln. Also gerade so Themen wie Beziehungsabhängigkeit, diese totale Bedürftigkeit, die ich verspürt habe in Sachen Beziehung, dieses Gefühl des ständigen Scheiterns, ja, obwohl ich zum Beispiel im Job super erfolgreich war. Super, egal was ich wollte, egal für wen ich arbeiten wollte, Zeit, SZ-Magazin, Geo, das ging ohne Probleme, immer. Trotzdem habe ich mich gefühlt, als wäre ich gescheitert. Mhm. Kennst du das?
Ja, voll. Als wäre es auch noch nicht genug. Ne?
Genau,
ja.
Es reicht nicht. Es reicht nicht. Irgendwie müssen die Leute sehen, ich bin wirklich total gut, obwohl das von außen natürlich so war, ja. Das steht jetzt im bisschen Kontrast zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Dass man geschnitten wird mit dem Thema Sex, ist wirklich so. Das ist keine subjektive Wahrnehmung. Mhm. Also entweder es liegt daran oder dass ich mehrgewichtig bin. Das kann auch sein. Ich habe viel darüber nachgedacht. Aber ich werde geschnitten. Und das wundert mich so. Mhm. Aber das ist auch nicht das, was ich meinte, als ich sagte, ich wünschte, ich würde anders wahrgenommen werden. Das, was ich so erlebt habe im Leben, gebe ich gerne weiter. Und das führt eben auch zu tiefen Gesprächen, wie du weißt. Und das schaffe ich in meinem Podcast. Und das finde ich ganz, ganz toll. Trotzdem ist die Außenwahrnehmung aber immer noch die von einer, die im Fernsehen rumsitzt, wo ein nackter Typ im Hintergrund steht. Mhm. Was übrigens auch seit Jahren schon nicht mehr ist. Aber das hat sich so eingefressen.
Das war bei uns im Store, das genau. Weiß ich noch.
Ja, ja. Und das finde ich so schade, weil ich kann, also gerade meine Erfahrung kann den Leuten mehr geben. So. Mhm. Und das bemühe ich mich jetzt aufzubauen.
Und das würdest du gerne. Also wenn du, weil das ist nämlich, glaube ich, auch das, worauf ich jetzt gerade mit meinen Fragen hinaus will, weil ich bin ja der festen Überzeugung, dass wir unser Leben selber kreieren. Also du hast gerade eben selber gesagt, alles ist wahr geworden, was du dir vorgenommen hast. Jeder Job hat geklappt, überall bist du hingekommen. Aber unser tief sitzendes Gefühl leitet uns ja doch leider immer wieder in so Scheiß-Situationen, wo es dann so heißt, so siehst du, du wirst nicht geliebt. Siehst du, dass du kannst das gar nicht richtig. So, genau. Siehst du, das ist nämlich, die Leute behandeln dich so, weil du wirst nicht liebenswert. Das ist ja das, was ich halt immer so empfinde, dass wir uns immer wieder in diese krassen Situationen bringen. Und ich bin jetzt gerade selber wieder in so einer Situation, wo ich mich frage, habe ich das vielleicht wirklich nicht auch selber manifestiert? Habe ich nicht vielleicht mich wieder selber in diese Situation gebracht, um nochmal wieder hinzuschauen, um nochmal zu sehen, so hier, guck da hin, weil dein Thema hast du noch nicht aufgelöst, auch wenn du das denkst, auch wenn du hier frei vor einer Kamera sprechen kannst und sagen kannst, boah, ich bin mega selbstbewusst. Weißt du, das meine ich.
Der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe. Ja. Und das ist auch okay. Weißt du, ich würde nie von mir behaupten, dass ich perfekt ausgeheilt bin. Das wäre auch Quatsch, weil dann würde mir ja dieser Wachstumskeim fehlen. Mhm. Und das ist das Schöne, zurückzublicken und zu sehen, ach ja, guck mal, wow, jetzt ist es deutlich besser. Ja. Ich habe neulich, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, aber die Zeit vergeht auch immer schneller, total, je älter man wird, mein erstes Retreat gemacht. Das war ein ganz, ganz großer Wunsch von mir, einfach Leute auf diese intime Reise mitzunehmen und vor allem die Hand zu reichen, ja, dass die eine Stufe höher kommen, schneller. Und das war ganz, ganz toll. Trotzdem bin ich danach in den Gedanken versunken, Mist, was hätte ich besser machen können? Warum war das noch nicht so? Und das Essen war irgendwie auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das Wetter und so. Und das ist total störend.
Ja, also. Und genau. Und das, also das ist ja der Endgegner. Ne?
Ja.
Also das ist ja wirklich der maximale Endgegner. Und ich finde es so krass, weil das ist vielleicht das Außenbild, was ich dir definitiv geben kann, dass ich dachte, du bist so krass im Reinen mit dir, deinem Aussehen, wie du bist, wie du sprichst, wie du. Und wenn ich dich jetzt aber ein bisschen näher kennenlerne und wir haben jetzt eben ja auch gerade zusammen dieses Foto gemacht, dann sehe ich schon noch ein bisschen Zerbrechlichkeit. Dann sehe ich schon immer noch so ein bisschen dieses so.
Voll, total. Ich glaube übrigens, das ist meine Theorie, darum sehe ich auch noch so jung aus, weil ich innen drin noch viel jünger bin. Mhm. Ich habe noch, ich hole ein paar Jahre auf, weil ich wirklich, also die ganzen Teenagerjahre, da war ich einfach nur damit beschäftigt, das Leben meiner Mutter irgendwie zu handeln. Und die ganzen 20er waren, da war ich damit beschäftigt zu verstehen, dass ich das gemacht habe, mhm, und dass ich immer noch nicht ich bin. Und ich glaube, ich bin jetzt so ungefähr vielleicht 22.
Schön. Also es fängt noch an. Das ist eine ganz schöne Theorie. Da habe ich mir noch nie Gedanken zu gemacht. Das ist vielleicht auch etwas, was ich mal von dir mit annehmen kann, weil tatsächlich fühle ich mich auch noch super jung und denke auch voll oft so, es ist einfach voll krass, was ich mir da so alles aufgebaut habe mit der Company und jetzt auch diesen zwei Kindern und so weiter. Meine Kinder sind natürlich noch deutlich jünger als deine, aber es ist auch so, dass ich manchmal denke, es ist irgendwie verrückt. Also irgendwie manchmal denke ich echt noch, ich wäre so Mitte 20. Und dann denke ich aber wieder ganz schnell so, boah Gott, im Leben würde ich nicht nochmal Mitte 20 sein wollen. Gott, furchtbar. Aber trotzdem ist es ja so ein Gefühl, was wäre denn, wenn ich mich mit Mitte 20 so gefühlt hätte wie jetzt? Das wäre doch geil gewesen, oder?
Total, aber es ist natürlich im Konjunktiv. Was wäre dann aber heute, weißt du?
Ja.
Also und das
dann würden Schöne, wir noch, nur noch durch die Luft schweben, Paula.
Ja, oder halt schon so ein Plateau erreicht haben, wo dann diese Lust am Wachstum fehlt.
Total, absolut. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass wir mit Anfang, Mitte 20 noch überhaupt nicht bereit sind für so eine krasse Entwicklung, wie man jetzt macht. Ich liebe es, älter zu werden. Also ich weiß nicht, wie oft ich das hier auch schon im Podcast gesagt habe. Ich finde es einfach so toll, weil ich halt immer mehr ich werde.
Ja, genau. Na,
also dieses Erkennen von, was kann ich, wer bin ich, mit wem möchte ich mich überhaupt umgeben, ne, was ist so das, was mich im Leben auch antreibt. Und das ist doch bei dir wahrscheinlich sehr ähnlich, oder?
Ich habe dir das ja auf dem Weihnachtsdinner erzählt. Ich erzähle das nochmal. Und es klingt ein bisschen gaga, die Geschichte. Aber ich war mal bei einer Kartenlegerin. Und ich glaube nicht, dass die in die Zukunft gucken können. Ich glaube, dass die Karten, also ich glaube, dass die feinstofflich unterwegs sind. Die sind wahrscheinlich extra feinfühlig, die Guten. Und die können dir sagen, was du sowieso schon glaubst.
Ja.
Ne? Aber die zeigen dir das dann mit Bildchen im Grunde. Und die hat dann so ein Kartendeck, so ein Tarotdeck aufgelegt und sagte, ist ja merkwürdig, da wo du liegen solltest, liegt deine Mutter.
Mhm.
Und dieses Bild hat mir so die Augen geöffnet, weil genau das war mein Problem. Ich hatte immer versucht, nicht so zu werden wie meine Mutter, anstatt zu werden wie ich.
Mhm.
Und darum bin ich noch 22, weißt du? Weil jetzt habe ich die Pubertät hinter mir gelassen. Jetzt werde ich erwachsen, so.
Ja, es ist ein total schöner Ansatz. Und was würdest du sagen in deiner Entwicklung, wo hättest du gerne schon früher gewusst, oder wärst du schon früher gerne, weil du hast gesagt, so ja, ich glaube, das ist aber auch, oder was wäre dann jetzt gewesen? Was wäre, aber was ist so das, wo du gesagt hättest, das hätte mich wirklich vor so viel Kummer und so viel Leid bewahrt, das wäre die eine Sache gewesen, die ich hätte wirklich gerne früher gewusst?
Definitiv, ganz, ganz sicher zu verstehen, dass ich liebenswert bin und dass ich es verdiene, geliebt zu werden und dass ich mir Partner aussuchen, nicht einfach, weil sie da sind und atmen selbstständig, sondern weil sie wirklich mich meinen. Das hätte mir echt, also fast alles erspart. Ich habe Partner, also ich hatte immer Langzeitbeziehungen, so 10-12 Jahre, gilt ja schon als Langzeit, denke ich. Und die habe ich ausgewählt, weil ich, oder vor allem den einen, weil ich Panik hatte, dass ich alleine nicht wert genug bin. Und auf so einer Beziehung lässt sich aber kein Leben aufbauen. Ich war kreuzunglücklich, schon nach 5 Monaten ungefähr.
Und dann hast du das so lange
durchgezogen.
Oh mein Gott.
Weil ich dachte, es kann ja nicht an ihm liegen, es muss an mir liegen. Also so ein schlechtes Bild hatte ich von mir, dass ich dachte, alles, was sich schlecht anfühlt, muss automatisch an mir liegen. Und habe wirklich versucht, mich da krumm zu machen, bis ich völlig leer genuckelt war von allem und dann einfach aufgegeben habe. Zack. Zu seinem Schock. Ja, und ich hatte auch einen Schock, weil ich dachte natürlich, das Leben funktioniert, wenn du Situation A herstellst und Schritt B und C gehst, dann kommt D gleich Glücksgefühl. Ist aber natürlich nicht so. Und je mehr ich B und C und so weiter drangehangen habe, desto unglücklicher wurde ich, weil es klar war, es ist gar nicht der richtige Lebenspartner. Der hat nicht dieselben Wünsche wie ich, der hat nicht dieselben emotionalen Zugänglichkeiten wie ich, der geht anders mit Dingen um, der ist in sich gefangen, der hat keine Lust auf Wachstum und, was man eben so in Beziehungen eigentlich zusammen machen sollte.
Aber was musste passieren, dass du das gesehen hast?
Ich habe mich fremd verliebt, beziehungsweise
es kam quasi ein Fluchtfahrzeug. Ritter.
Ja, genau. Beziehungsweise stimmt es gar nicht. Ich habe beide parallel kennengelernt, habe mich dann für den einen entschieden. Mit dem anderen wäre es auch nichts geworden. Das habe ich für eine Woche versucht und dann dachte ich, nee. Aber der hat mich da rausgeholt. Also darum. Manchmal sind Fluchtfahrzeuge so Augenöffner auch. Und der Schrecken kam ja danach, nämlich zu verstehen, dass alles, was ich mir erträumt habe, nämlich keine Scheidung, keine Kinder, die eine Trennung mitmachen und so weiter, plötzlich wahr wurde. Und das hat viele Jahre gedauert. Also.
Aber du hast auch wiederum sehr, sehr, sehr viel daraus gelernt. Und ich glaube ja auch, das ist ja auch dein beruflicher Weg, ne? Dass du vorhin auch direkt gesagt hast, ich bin eher so Beziehungsexpertin. Da ist, also man spürte ja auch sofort, da ist eben diese Ablehnung gegen Sexexpertin, irgendwas mit Sex, weil die Begründung hast du eben schon dafür gegeben, du wirst abgeschnitten dadurch. Das ist etwas, was...
Nee, das gar nicht. Ich finde Sex toll als Thema, aber es ist schnell auserzählt. Weil so viel unterschiedliche Sachen kann man nicht machen mit so Körpern.
Was ich mich halt die ganze Zeit noch bei unserem Gespräch auch frage, ist, inwiefern musste das nicht auch alles passieren, damit wir heute das Leben leben können, in dem wir sind? Also, weil das ist halt so das, was ich gerade auch wirklich, ja, nicht nur versuche, sondern das, was ich auch gerade spüre, dass das gerade bei mir an der Zeit ist, zu verzeihen. Ja. Und ich glaube, das ist ja mit so das Allerschwerste, gerade wenn man halt eben von Menschen so krass irgendwie enttäuscht wurde oder dass man halt auch so gelitten hat und dass man halt, oh, ich weiß nicht, wir könnten jetzt stundenlang drüber sprechen, was alles für krasse, schlimme, dunkle Episoden irgendwie in unserem Leben waren. Aber ich merke gerade, dass ich zum Beispiel jetzt auch mit der Heilarbeit, die ich gerade mit meiner Coachin mache, dass ich total schaffe, endlich so abzuschließen mit so Sachen. Dass ich halt einfach merke, weil du ja auch gerade gesagt hast, ne, so diese Trennung und das, was du dir niemals vorstellen konntest, dass deine Kinder Scheidungskinder werden und so weiter. Kannst du damit heute friedvoller umgehen? Also kannst du heute darauf zurückblicken und sagen, es ist okay? Oder bist du da immer noch bis heute mit in einem Kampf?
Ich habe gestern was über eine Versuchsanordnung gelesen aus der Physik. Und ich kann Physik nicht, weil wir hatten einen Lehrer, der hieß Herr Stumm. Und Herr Stumm hat immer gesagt, ich schreibe größer, wenn ihr leiser seid. Was nicht funktioniert hat. Ich konnte nie lesen, was er geschrieben hat. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, haben die in diesem Versuch Protonen durch einen Schlitz geschossen und dann einen zweiten Schlitz, zwei Schlitze. Und haben festgestellt, dass die Protonen, wenn sie eine Kamera dahinstellen, um die Protonen zu beobachten, dass die Protonen quasi den Schlitz wie so kleine Papierbällchen darstellen auf der Leinwand, auf die sie treffen oder Wand. Wenn aber der Beobachter weg ist, bewegen sich die Protonen völlig anders. Sondern die machen Wellenbewegung. Also die ineinander verknüpfte Wellenbewegung. Stellt man den Beobachter wieder hin, eine Kamera, fahren die wieder gerade. Das bedeutet, es muss auf einer feinstofflichen Ebene ein Bewusstsein dafür geben, ob jemand zuschaut oder nicht. Was ganz, ganz wild ist natürlich dieser Gedanke, dass Protonen quasi ein physikalisches Bewusstsein haben. Und das bedeutet natürlich auch, dass man sich darüber nochmal Gedanken machen muss, wie das Leben eigentlich so verläuft. Verläuft es so, dass alles zwangsläufig ist, wenn wir uns wie auch immer benehmen, was ja der Versuch bewiesen hat, dass es so ist. Oder aber ist es, wenn du jetzt an Gott glaubst oder irgendwas, einfach eine schicksalhafte ja, Laufbahn. Ich bin natürlich bei Situation A, ich bin auch nicht getauft oder so. Ich glaube, dass das, was wir an Energie reingeben, zu einem Resultat führt. Ich finde, dass alles folgerichtig gekommen ist, wie es sein musste, weil wir beide damals einfach nicht auf der Höhe waren. Was mich enttäuscht hat, und das enttäuscht mich auch immer noch bei meiner Mutter zum Beispiel, biologischen, ist, wenn jemand nicht mitmacht und sagt, lass uns daraus entwickeln. Und es ist für mich ganz schwierig, auch im Freundeskontext oder so, Leute zu haben, die sagen, nee, ich bleib hier in diesem Kackloch sitzen und warte einfach, bis mir der Himmel auf den Kopf fällt. Also insofern ist das für mich total stimmig, wie es ist. Aber die Enttäuschung darüber, dass es so gekommen ist, ist dennoch da, so ein bisschen. Also der eine Sohn hat praktisch keinen Kontakt mehr zu seinem Vater, einfach weil, ja, das bewegt sich nicht so, das System. Und der andere leidlich, also alle paar Monate mal. Und ich habe das immer alleine machen müssen. Ich habe alles alleine bezahlt und so weiter. Und das fühlt sich, das zahlt halt so ein bisschen auf dieses verlassene Kind in mir ein, ne? Was ich halt bin durch meine biologische Mutter. Und das ist schade. Aber ich bin da nicht wütend. Ich bin eher enttäuscht. Aber ich kann das auch lassen. Aber ich habe dennoch, es gibt schon Themen, wo ich noch Wut habe. Ich glaube aber, dass die jetzt erst langsam kommt. Ich habe immer versucht, das so zu überspielen und zu sagen, nee, ich verstehe das alles, wie es auf dem Papier ist, warum sie zum Beispiel meine Mutter nicht anders konnte, aber ich habe noch nie Wut gespürt darüber.
Soll ich dir das mal erzählen, weil das ist nämlich bei mir exakt das gewesen. Ich habe auch tatsächlich immer gesagt, ja, es gibt diesen Grund, also dieses Plausible, ne, dadurch bin ich total selbstständig geworden, dadurch habe ich so einen Biss und so einen Kämpfergeist und so weiter. Und habe mir das immer schön geredet. Aber das Interessante war, mein inneres Kind hat ja die ganze Zeit gelitten. Oder ich würde sagen, es leidet auch immer noch, teilweise. Und ich höre ja nicht auf mit meinen ganzen Hypnosen, Coachings und so weiter, weil ich immer noch dieses innerlich weinende Kind habe und es die ganze Zeit in den Arm nehme und sage, hey, es ist doch jetzt alles okay, so wir sind doch jetzt 40 und wir haben das doch jetzt alles hinter uns.
Aber du hast es nicht anerkannt, dass es diesen Schmerz hat.
Genau. Und das ist das Interessante, wann immer ich in einer Hypnose bin, wann immer ich mit Julian Healing mache, es kommt so viel Wut in mir hoch und so viel Trauer. Da ist so viel, wo ich echt sage, so Wahnsinn. Und das habe ich jetzt das erste Mal an einem Wochenende rausgelassen. Richtig krass rausgelassen. Ich weiß noch, ich habe mal vor einem Jahr eine Hypnose gemacht. Da kam das auch schon mal so krass hoch. Da weiß ich noch, da saß ich hinter im Auto und habe total krass geschrien, wie eine Bekloppte, weil ich echt dachte so, okay, das muss jetzt hier einmal raus. Das war auch schon super befreiend. Aber ich glaube, das ist nämlich, da haben wir sehr viel Ähnlichkeiten. Wir unterdrücken total viele Gefühle und denken, nein, das darf jetzt nicht so sein. Das muss jetzt irgendwie, vielleicht müssen wir, also das kann ich zumindest von mir sagen, dass ich halt einfach oft denke, ich muss jetzt funktionieren. Das muss jetzt doch irgendwie alles klappen und ich möchte diesen Erfolg und ich möchte das, um halt genau diese Anerkennung und Liebe zu bekommen. Aber das, was mein inneres Kind eigentlich will, ist ja eigentlich nur, dass ich es fühle. Dass ich einfach spüre, was da ist und sage, es ist okay. Es ist okay, du darfst gerade dich traurig fühlen. Du darfst gerade diese Wut haben. Es ist okay. Und das konnte ich bis dato noch nicht. Das ist noch wirklich so ein krasser Prozess, in dem ich auch ehrlich gesagt total krass tief noch drin bin. Aber ich finde es total spannend, weil ich das auch bei dir so gerade höre.
Ja, ich glaube, und das Groteske ist ja, dass ich das für andere super gut kann.
Ja, ich auch. Für andere kann ich super.
Ja, nur ich selber in dem Konstrukt, was ich mir gebaut habe, auch mit diesen ganzen Tieren, was völlig absurd ist, ja. Also die Tiere kommen noch vor mir quasi. Da habe ich nehme gar keine Zeit, weil ich habe natürlich einen wirtschaftlichen Druck. Klar, ich muss irgendwie dafür sorgen und will das auch, dass die Jungs versorgt sind. Und ich habe ja haben wir auch drüber gesprochen, aber nicht nur die Kinder, ich habe noch so ein paar andere Kinder mir noch drauf geschafft, die keine Eltern haben oder die ein junger Mann, ich sage immer Kind, der ist 20, der wohnt auch noch bei uns. Weil
wirklich? Das hast du mir noch nicht erzählt?
Nee. Achso, dann habe ich Sissy erzählt, ja. Also wow. Bei mir wohnt auch noch ein Freund von meinem älteren Sohn, der ist aus der Ukraine und der war auch bei uns zu Besuch, als der Krieg begann und jetzt kann er nicht zurück, weil dann ziehen die ihn ein, ne? Und das will keiner. Und dann ist noch die Freundin von meinem jüngeren Sohn gerade da und so weiter. Also es ist einfach
wow,
voll.
Paula. Ja. Und du kamst schon mit diesen zwei Riesenhunden hier an und da habe ich schon gesagt, so boah, Paula, das ist ja richtig krass. Das ist ja Buddy. Wir haben ja noch Fotos gemacht von denen, wie die zusammensitzen. Das sind zwei riesen Golden Doodle.
Ja,
also wirklich
über 80 Kilo Masse.
Richtig krasse große Hunde. Und da habe ich ja schon zu dir gesagt, boah, Paula, da hast du aber echt eine Stange Arbeit mit denen. Und wenn du mir jetzt erzählst, dass du ja nicht nur wie deine eigenen Kinder, deine eigenen Hunde, sondern noch andere Kinder, dann ist da ist ja auch so ein kleiner Helfersyndrom in dir, oder?
Naja, weil ich so ein verlassenes Kind war, meine Mutter hat mich manchmal wochenlang alleine gelassen.
Versuchst du es hier?
Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass jemand allein gelassen wird. Die haben mal, ich hatte so eine Reitbeteiligung und dann haben die ein Pferd gefunden. Es wurde schrecklich gequält.
Und dann hast du das Pferd?
Natürlich habe ich das Pferd genommen, ja. Pepe.
Boah, Wahnsinn. Ja. Aber ich finde, das ist halt genau das Thema, ne? So
ja,
diesen
genau.
Schmerz, den wir da einmal, also das Trauma führt ja zu dem, dass wir hinterher so handeln, wie wir handeln, weil wir halt eben für andere das nicht haben wollen. Aber machen uns ja mehr oder weniger auch selber damit wieder so ein bisschen kaputt, ne?
Also, voll. Also darum, um deine Frage nochmal zu beantworten, dass ich glaube, warum ich da so hinterherhänge, ist auch, weil ich gar nicht. Und auch wenn ich das immer predige in meinen Coachings, natürlich, ja, und ich versuche es auch einzubauen. Ich habe jetzt eine Ausbildung angefangen zur MBSR Coach. Also wirklich.
Was heißt es?
Mindfulness-based Stress Relief. Also es ist im Grunde Achtsamkeit bloß in cooler. Aber Also das für mich selber anzuwenden, erst muss das gemacht werden. Weißt du, ich war gerade auf Tour, wir hatten ausverkaufte Hallen, das waren viele, viele Leute. Gehe von der Bühne, rufe mein jüngeres Kind an, sage, bitte geh ins Bett, damit du morgen nicht so müde bist. Überlege dann, okay, pass auf, wenn ich jetzt den Zug früher nehme, dann kann ich noch einkaufen gehen, dann muss ich mit den Hunden rausgehen, pass auf. Also ich habe überhaupt gar keine Zeit, mal zu sitzen und zu denken, ach toll. Oder was brauchst du denn jetzt?
Ich verfehle so krass. Das ist wirklich das.
Ja,
so
und das ist eigentlich furchtbar. Ich bin echt immer so scharf am Burnout. Also neulich dachte ich auch, whoops, okay, jetzt machen wir schnell ein Mittagsschläfchen, weil sonst fällst du in das Loch. Und das ist natürlich scheiße. Darum bin ich so rund geworden, weil ich esse dagegen an, zu fallen. Das ist echt krass.
Ja, ich kann mich auch sehr krass an deinen Satz erinnern, als wir uns verabschiedet haben und mit Sissy zusammenstanden und Sissy zu dir gesagt hat, die hat dir ein total schönes Kompliment gemacht und du hast gekontert mit dem, dass du nicht dich wohlfühlst und dass du nicht gut aussiehst.
Ja.
Und ich habe das heute auch schon ein paar Mal gemacht und du antwortest sofort mit etwas so, nein, das kann so nicht sein. Also ich kann nicht so.
Weil ich mich so massiv unwohl fühle.
Richtig. Und das hast du nämlich da gesagt. Da hast du nämlich dann gesagt, ja, das ist mein Panzer oder irgendwie sowas, also das ist mein Schutz.
Genau.
Du hast irgendwie sowas gesagt, das ist so mein Schutzfell oder irgendwas hattest du in dem Moment gesagt und da habe ich direkt gedacht so, ah krass, okay, also du kreierst ja etwas um dich herum und sagst so, okay, eigentlich bin ich ein schlanker Mensch, eigentlich bin ich noch total jung, eigentlich bin ich das. Und
aber weil ich das fühle, ne?
Ja.
Also, aber und das heißt nicht, dass ich es blöd finde, wenn jemand so aussieht wie ich. Ja, mein Freund zum Beispiel findet es sensationell. Je größer der Arsch, desto froher ist er. Der mag gerne so wie diese Steinfigur, diese berühmte, die man kennt. Venus von Willendorf oder wie heißt. So, das ist sein Ideal.
Hoffentlich bleibt er bei dir, wenn du dann jetzt irgendwie voll abnehmen würdest.
Ja, ich habe schon gesagt, Junge, irgendwann, wenn ich ich werde wieder, dann, weil ich habe Leistungssport gemacht, ja.
Was ist denn dein Traumgewicht oder gibt es so eine Traumfigur?
Stark und fit sein. Ich bin eben die Treppen hochgegangen, um die Hunde anzuschnauzen, musste ich gar nicht, die waren dann still und war außer Atem. Wie kann das sein? Ja, und das passt überhaupt nicht zu mir. Und ich weiß ja auch, woher es kommt. Ne? Also ich weiß wirklich, ich merke, okay, Energieabfluss ist so groß, ich muss das bremsen, ne? Weil ich zu viel anderen gebe, ganz klar. Und ja, zu wenig darauf achte. Und ich kann dir Pläne machen, dass du ein glückliches, achtsames Leben führst für dich. Aber für mich selber, ich werde überspült. Ich habe natürlich noch so ein paar extra Baustellen dazu gekriegt. Das eine Kind hat einen Asperger-Autismus, das andere Kind hat Morbus Crohn. Also es ist einfach, irr. Der Hund hat Arthritis.
Aber Paula, nochmal die Frage an dich. Siehst du das alles, warum du das bekommst?
Ja, das ist mir schon klar. Ja.
Also das siehst du schon.
Hier stimmt der Energiefluss noch nicht. Ich arbeite auch dran.
Aber das ist ja auch wieder das, also irgendwann macht es ja auch Spaß daran zu arbeiten, wenn man es einmal erkannt hat. Ne? Wenn man ja nicht erkannt hat, warum das so ist, warum das Leben einem ständig irgendwie wieder so neue Challenges gibt, dann ist es auch anstrengend. Aber ich finde, wenn man an einen Punkt kommt, also nicht, dass es dann nicht mehr anstrengend ist, aber ich finde, wenn man an einen Punkt kommt, wo man sagt, ah, okay, krass, erkenne ich sehe es. Und wie du auch jetzt sagst, so, ja, das ist jetzt gerade meine Figur, so sehe ich jetzt gerade aus, aber eigentlich sehe ich dann anders aus und das wird auch wieder so sein, dann macht es ja auch schon wieder ein bisschen mehr Spaß oder es wird ein bisschen leichter, wenn man damit anders umgehen kann, oder?
Ja, und ich leide ja auch nicht, ja. Also ich bin...
Das hoffe ich, Paula.
Ja, nein. Ich überhaupt nicht. Mein Gott, ich kann das... Ich war ja auch 4 Wochen nackt im Fernsehen. Also das ist schon okay, ja. Ich weiß bloß, ich bin noch nicht da, wo ich sein sollte. So.
Kannst du da bitte einmal kurz drauf eingehen? Oder wolltest du das noch beenden? Weil ich möchte das so gerne wissen. Was hat das mit dir gemacht, nackt im Fernsehen zu sein?
Ja, also ich bekam, frag mich nicht, wann das war, ich glaube 2019 meine ich, die Anfrage, ob ich Lust hätte, durch eine Sendung zu führen, wo Leute, die sich unwohl fühlen mit ihrem Körper, verstehen lernen, dass es schon okay ist, so wie der Körper gerade ist. Ne? Und ich habe da auch eine Akzeptanz mir gegenüber. Ich weiß bloß, das bin ich nicht. Ne? Das ist noch auch ein Anteil von dem, was ich vorhin sagte, dass ich eher versuche, nicht so zu werden wie meine Mutter, was natürlich dazu führt, dass ich genau werde wie meine Mutter. Ist doch logisch. Ja? So. Also, work in progress. Jedenfalls dachte ich dann, ach cool, also A, wird mir das total helfen zu verstehen, dass die Körperlichkeit wirklich eigentlich irrelevant ist, so im Sein miteinander. Und B, kann ich damit noch gleichzeitig anderen helfen. So. Und dann war ich an Tag 1, wir hatten so hautfarbene Tangas an und ein bisschen Bodypaint und so Nippelcover, weil Nippel darf man nicht zeigen im deutschen Fernsehen, die saumäßig schmerzhaft waren abzumachen, abends übrigens immer, weil wir hatten nur kaltes Wasser und haben uns immer gegenseitig eingeölt, damit die Schweißfarbe runtergeht. Jedenfalls...
Hört sich nach Spaß an.
Ja, sonst war es super. Also, aber an Tag 2 habe ich dann schon gemerkt, es interessiert sich wirklich gar keiner. Also niemand guckt und sagt, aha, da sehe ich aber was oder so, sondern die bewerten dich ausschließlich anhand deines Handelns. Mhm. Ne? Und am Ende, es gab immer am Ende der Woche, sind wir alle nackt ins Meer. Das war so das Highlight. Da haben sich alle gezeigt, wie sie sind. Also die, wie sagt man?
Teilnehmer?
Die Teilnehmer auch. Mhm. Und also beim letzten Mal stand ich so am Strand, so breite Beine, Arme in die Seite gestützt und dachte, ach schön, so eine Brise. Untenrum ist auch angenehm, bis meine Maskenbildnerin dann kam und sagte, sag mal, da sind noch andere Leute am Strand. Und ich so, ach ja, sorry. Also ich war völlig befreit.
Cool.
Und darum, früher bin ich auch, da war ich ganz, ganz dünn und bin in dem Glauben, ich hätte einen zu dicken Arsch mit hinter dem Hintern verschränkten Händen rumgelaufen, damit den keiner sieht. Da habe ich irgendwie 54 Kilo gewogen. Also, und bizarr.
Und ja. Hast du denn tatsächlich dann durch die Sendung auch so für dich in wirklich bessere, also hast du dadurch auch nochmal mehr Selbstbewusstsein gewonnen?
Ja, definitiv.
Und es war aber nicht so, dass du irgendwie einen Shitstorm bekommen hast, dass du irgendwie Leute hattest, die gehatet haben oder so, sondern da war wirklich so, das war ein positives Erlebnis.
Eine einzige Frau hat gehatet und das war interessanterweise eine sehr bekannte Kitschromanautorin in Deutschland. Mhm. Und die hat mich dann noch angerufen danach und hat gesagt, Leute wie ich würden die Staatskasse belasten.
Oh, ja. Nicht dein Ernst? Mhm.
Und dann hat sie sich, glaube ich, irgendwann später auch nochmal entschuldigt. Aber
das hoffe ich für sie.
Aber das hoffe ist, ich für also sie. Ich verstehe Menschen nicht, die so mit Hass auf die Welt gucken. Ja. Ja? Und es gibt ja immer einen Grund, warum jemand in irgendeiner Form ist. Mhm. Oder in irgendeinem Zustand. Das gibt es einfach. Also, aber diese Sendung hat sehr, sehr viel für mich getan, ja. Weil ich dann gemerkt habe, meine Körperlichkeit ist irrelevant. Es geht dann wirklich doch eher darum, um das Gefühl zu mir. Und was mir aber noch wichtiger ist, dieses Gefühl, endlich ich zu sein, dass auf diesem Kartenplatz das nächste Mal ich liegen kann und nicht meine Mutter.
So. Voll schön, voll schön.
Aber
wenn wir jetzt mal 5 Jahre vorspulen, es kommt jetzt eine gute Fee und die kreiert so komplett dein Traumleben.
Ja.
Also richtig so, dass du sagst, so kann auch sogar nächstes Jahr sein. Also wir machen es noch kürzer.
Ja.
Es ist wirklich so, dass du sagst, okay, du sitzt hier, wir machen wieder eine neue Podcast-Aufnahme. Wer bist du? Also wie, nicht wer bist du, sondern wie bist du? Was machst du? Was erzählst du hier? Wie stelle ich dich vor?
Also erstmal hoffe ich inständig, dass wir nächstes Jahr oder in 5 Jahren noch hier sitzen können, weil mir die politische Lage wirklich Sorgen macht. Und der Umgang mit der Umwelt, wenn ich allein schon Leute sehe, die einfach Kippen auf die Straße werfen, ich könnte ausrasten, diese Lieblosigkeit diesem Planeten gegenüber. Mhm. So, also das muss gut sein, das würde ich mir als erstes wünschen, egal was der Rest bringt. So, dann wäre ich definitiv, ein Jahr ist natürlich nicht so viel Zeit, aber macht sie das über
unabhängig.
Nacht?
Sie macht das über Nacht. Das ist alles unabhängig.
Ich bin
du kannst
total,
auch schon sagen, du bist. Ich bin.
Ich bin total bei mir angekommen. Ich mache ganz, ganz viele erfolgreiche Retreats, wo die Teilnehmerinnen hauptsächlich glücklich, aufgeladen und vor allem mit einer Vision für sich selbst rausgehen. Mhm. Ich zeige meine lustige Seite in ausverkauften Hallen. Aber nicht so viele wie diesmal, nur so ein paar. Ich bin gern zu Hause. Ich habe einen schönen Garten und habe mich durchgesetzt gegen meinen Lebenspartner, der glaubt, man muss verschiedene Grillformen haben. Und ich finde, Gasgrill reicht. Und ich will auch eigentlich eher Gemüse grillen, was ich ab jetzt auch dann mache. Und meine Kinder sind glücklich und haben ihren Weg gefunden, vor allem der Ältere. Und ich bin fühle mich wohl, so wie ich bin und kann vor allen Dingen hab die Panik losgelassen, dass ich irgendwann wieder in Armut ende. Das ist eine ganz große Triebfeder von mir. Ich war so im Bodensatz in meiner Kindheit, dass ich jeden Morgen und jeden Abend Angst habe, dass ich meine Kinder nicht ernähren kann. Das ist ganz krass. Mhm. Also dieses, alles, was ich tue, ist im Grunde zur Absicherung meiner Kinder.
Also wie viel Geld bräuchtest du auf dem Konto, dass du es nicht mehr hast? Wahrscheinlich ist es egal. Wahrscheinlich
unendlich,
musst
wäre
es
wurscht.
Ne? Es wäre egal.
Die Angst wäre immer noch da. Ja, die sitzt.
Kenne ich.
Also das ist so tief. Und du musst dir vorstellen, ich bin mit kurz vor 6 erst zu meiner leiblichen Mutter. Die hat mich entführt von meinen Pflegeeltern. Also da war schon mal ein erster Bruch. Ich kannte die gar nicht. Und dann hat sie mich dort aber einfach in so eine Hippie-WG geschmissen von Leuten, die ich nicht kannte und von denen sich auch niemand um mich gekümmert hat. Und das ging so, bis ich 17 war. Die ist teilweise einfach 3 Wochen in Urlaub gefahren, hat mir kein Geld dagelassen und Strom war abgestellt, Wasser war abgestellt. Also so.
Oh mein
das
Gott.
Ist einfach.
Okay, also da sitzt einfach auch so ein krass tiefliegendes Trauma. Das ist natürlich auch super schwer, irgendwie das von heute auf morgen loszulassen.
Ja, vor allen Dingen wirtschaftlicher Natur. Ne? Ich habe als Kind schon ihre Gehaltsauszüge kontrolliert, obwohl ich nicht genau wusste. Aber ich hatte meine Schulfreundin gefragt, was deren Mutter verdient als Referenz. Und die hat 5.000 Mark bekommen. Mhm. Die war aber auch in irgendeinem Ministerium angestellt. Und bei uns standen immer so 1.800 Mark. Und ich wusste, okay, es ist krass viel weniger. Und vor allen Dingen gab es dann auch ganz viel Abzüge so für irgendwelche, keine Ahnung, Geschichten. Und auf den Kontoauszügen war immer rot. Und ich wusste, okay, es ist nichts da. So. Und ich habe mit 15 angefangen zu arbeiten, weil ich mich unabhängig machen wollte von diesem Horror. Ja.
Aber dadurch kommt natürlich auch immer diese konstante Überarbeitung, ne? Dass man halt immer denkt, es ist noch nicht genug und wir müssen noch mehr machen und noch mehr machen. Und im Endeffekt, das ist bei mir nämlich ähnlich, egal wie viel Geld man auf dem Konto hat, bei mir ist es so, es könnte von heute auf morgen alles weg sein. Es ist halt so dieses so, ja, was bringt mir das Geld jetzt auf dem Konto? Es kann ja morgen schon weg sein. Ne?
Genau.
Und dieses Gefühl zu haben, ich muss aber weitermachen. Also ich kann mich niemals zurücklehnen, weil es könnte ja passieren, dass dann. Und das ist, glaube ich, tatsächlich, also ich glaube sowieso, dass diese, also Liebe und Geld und alles, was so ganz, ganz, ganz krass tiefgreifend ist, also letztendlich ist man ja auch, wenn man jetzt kein Geld hat, nicht liebenswert, ne? Das kann man sich ja auch so schön auslegen. Ich glaube, das ist halt einfach das Allerschwierigste aufzulösen. Das ist so wirklich auch so einfach der Endgegner.
Weil halt das Urvertrauen fehlt, ne?
Ja.
Und das ist ganz schwer, wieder künstlich herzustellen quasi. Also ich habe Vertrauen in mich. Ich weiß, ich habe in so beschissenen Umständen gelebt. Ich könnte auch in einem Pappkarton wohnen. Ich weiß das, ja. Ich bin das totale Überlebensschwein. Aber ich will nicht, dass meine Kinder das haben müssen. Und darum so. Gleichzeitig kommt daraus natürlich auch ein wahnsinniger Antrieb, ne? Und das ist ein richtig schönes Gefühl, finde ich. Also wenn ich... Du kannst mich irgendwo hinsetzen und ich habe 10.000 Ideen sofort, was man alles machen könnte. Und ich habe auch Bock darauf. Leider hapert es bei mir oft in der Umsetzung, weil ich, wie ich rausgefunden habe, weil ich eigentlich für meinen Sohn diesen Test gemacht habe, ich volle Pulle ADHS habe. Also, und das erklärt auch, warum ich Dinge nicht gut zu Ende bringen kann. Mhm. Im Grunde brauche ich jemanden, der ein Paula-Manager, der sagt, pass auf. So ein strukturiertes Ich, das sagt, hey, kein Problem. Du hast die Idee, das und das müssen wir dafür tun. Das machen wir jetzt.
Soll ich dir was verraten?
Mhm.
Ich habe ja eigentlich genau so eine Managerin an meiner Seite. Und
du willst sie loswerden?
Nein, absolut nicht. Darauf wollte ich nicht hinaus, Paula. Sondern ich wollte dir nur sagen, ich finde einen Weg außenrum. Weil ich möchte das zwar. Also mein Verstand sagt mir,
ich weiß.
Meine liebe Managerin, kümmere dich bitte darum, dass ich genau meine Pausen einhalte, dass das alles so, ne, alles so easy peasy läuft. Ich möchte so und so viel Umsatz machen, wenn ich möchte.
Vielleicht mal Urlaub.
Ich möchte Urlaub machen, bitte halt mir die Woche mal frei. Ich möchte keine Termine da drin haben. Und letztendlich finde ich immer einen Weg, das komplett so
sabotieren.
Ja,
genau. Ja, ich
komplett.
Auch.
Und das ist nämlich das Ding. Ich glaube, kein Mensch der Welt kann uns aus unserer Miserie raushelfen, außer wir selber.
Ja. Ich habe auch jahrelang keinen Urlaub gemacht. Ich habe da immer gearbeitet. Bloß an einem anderen Ort halt. Im Grunde habe ich Remote Work gemacht, während die anderen im Pool geplanscht haben.
Ja.
Also, ja, das stimmt. Darum bin ich auch so eine schlechte Arbeitgeberin, weil ich immer denke, nee, warte mal, ich mach's doch lieber selber. Das ist erstens schneller. Warum sind diese Leute so langsam, frag ich mich immer. Mann! Und zweitens ist es nicht so richtig, also gerade bei Texte kann ich gar nicht abgeben.
Mhm.
Und ja, ich bin halt auch effektiv. Ne? Ich arbeite, ich habe mein ganzes Buch innerhalb von einer Woche geschrieben. Also ich kann so runterdreschen. Aber
hast du dich schon mal mit einem Coach richtig krass um deine ganzen massiven Glaubenssätze gekümmert?
Nee, ich bin ja bei einer ganz tollen Therapeutin, aber die arbeiten natürlich anders. Ja. Ich versuche sie von innen
Weil,
heraus.
Also während wir jetzt hier sprechen, also ich glaube, ich habe jetzt hier so um die 50 krasse Glaubenssätze bei dir gehört. Also während der jetzt 53 Minuten, die wir hier sprechen.
Oh mein Gott.
Das ist so massiv bei dir. Und ich will da immer nicht so reingrätschen, weil es alles so spannend ist, was du erzählst. Aber ich glaube, das wäre mein Mega-Tipp an dich, einen richtig krassen Coach zu nehmen, der nur mal Glaubenssätze auflöst, weil schon alleine der Glaubenssatz, ich kann in einem Pappkarton leben, führt dazu, dass du in einem Pappkarton leben musst.
Ja.
Das ist halt so. Und das ist halt das, was ich ja kennenlernen durfte. Und jetzt hast du zum Beispiel zuletzt das Thema Mitarbeiter angesprochen. war ja ein mörderschlimmes Thema bei mir. Also das war einfach so krass, dass ich jeden Tag gedacht habe, so, aber das kann ich 1000-mal schneller. Warum sind die denn alle so blöd und warum können die das denn nicht so machen, wie ich das mache und warum würden die es nicht verstehen? Bis ich diesen Glaubenssatz dahinter aufgelöst habe.
Der
und dann der gesagt hat, Mitarbeiter sind viel langsamer als ich. Mitarbeiter bedeuten nur Stress. Mitarbeiter, warum zahle ich die denn überhaupt, ne, wenn die nichts können? Also es waren so richtig krasse Glaubenssätze zu so, ich bin eh viel besser. Und jetzt habe ich plötzlich die Menschen nämlich gefunden, nachdem ich es aufgelöst habe, die Dinge viel besser können als ich.
Ja.
Und viel schneller sind. Und ich die bewundere und sage, boah, krass, das könnte ich nie im Leben so. Auch wieder ein Glaubenssatz übrigens. Aber es ist, da, also da muss ich dir wirklich sagen, ich glaube, das wäre für dich nochmal ein krasser Gamechanger.
Sicher, also sehe ich total. Ich habe allerdings auch, ich locke dann natürlich auch so Leute an. Ich hatte eine Angestellte, die ruft mich dann an, sagt, ach übrigens, ab nächster Woche bin ich 2 Wochen in Griechenland. Und ich so, wie? Ja, ich kann davon da arbeiten. Also so, weißt du?
Genau, und genau, und du ziehst jetzt noch genau diese solche Leute an. Du ziehst genau diese Leute an und du gibst denen dann wahrscheinlich auch noch das Gefühl, dass sie sich das rausnehmen können, dass sie sagen, sie fahren jetzt 2 Wochen nach Griechenland und können das machen, damit du deinen Glaubenssatz bestätigt bekommst.
Nee, aber auch, weil ich immer so, ich bin zu freundlich, glaube ich. Ich kann ganz schwer sagen, pass auf, das muss jetzt erledigt werden.
Ja, genau. Und das kannst du nur noch nicht, weil ja dieser Glaubenssatz da ist. Und wenn du das eine könntest, dann würde der Glaubenssatz nicht mehr stimmen. Und das ist ja das Spannende daran, wenn man sich einmal hinsetzt und hinterfragt und wirklich sagt, so, ist das überhaupt so? Also du müsstest dich jetzt mal hinsetzen und sagen, okay, gibt es wirklich nicht die Person, die besser ist als ich? Ist das wahrscheinlich, dass du die schnellste Person in dem Bereich ever bist?
Ja, ist leider so.
Ja, dann ist das deine vollste Überzeugung. Und dann, ja, aber weißt du, das ist das, was ich meine. Wenn das deine Wahrheit ist, dann wird das auch, dann dient er dir ja. Dann wird das ja auch so bleiben. Und dann ist das aber auch gut. Dann kannst du in die Akzeptanz gehen und sagen, so ja.
So ist es halt. Ja, also es ist tatsächlich, glaube ich, bei mir natürlich auch ein bisschen schwierig, Glaubenssatz, weil ich momentan ein Business habe, das alleine von mir lebt. Ne? Also ich gebe meine Lebenszeit für euch. Genau. Mhm. Ja, oder weil ich noch nicht den Weg gefunden habe, das so umzuleiten, dass es mir gefällt, wie es ist. Ne?
Mhm.
Weil ich ja auch diesen, kommt zu mir, meine Schäfchen, ich halte euch warm, Ding habe.
Ja.
Jemand anderes vielleicht nicht so. Aber klar, absolut. Also ich stimme dir zu, aber gleichzeitig, mein Freund könnte kotzen, wie schnell ich Sachen wegschaffe. Mhm. Duf, 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 obwohl der schon fix ist. Aber ich bin halt durch die Lebensumstände ultra produktiv in ultra kurzer Zeit. Weil ich muss, ne?
Ja.
Ich muss noch. Ich bin hier, obwohl ich eigentlich normalerweise mit ins Krankenhaus gefahren wäre.
Mhm.
Mein Junior kriegt immer so eine Infusionstherapie gegen den Morbus Crohn und das Krankenhaus ist halt mega elend und er hat mich gefragt, ob ich mitgehen kann. Habe ich gesagt, natürlich. Kostet mich den ganzen Tag eigentlich, ne? Und heute habe ich gesagt, ich kann nicht. Heute kann ich nicht. Und seine Freundin ist mitgefahren, also er ist auch nicht alleine. Aber
wie geht's dir damit?
Okay, also okay. Bloß das musste ich auch lernen, ne? Jetzt zum Beispiel zu sagen, ich fahre mal für mich. Ich habe wahnsinnig Lust, noch vor Weihnachten nach London zu fahren.
Mhm.
2-3 Tage. Ich will einfach nur die Regent Street runterlaufen und denke, oh, es glitzert so schön.
Okay.
Ein bisschen bei Harrods rein oder was weiß ich, irgendwas. Und das hätte ich früher nicht gekonnt, weil ich dachte, die Kinder sterben, wenn ich nicht da bin. Alles wird in sich zusammenfallen.
Mhm.
Obwohl die ja mündig sind.
Und hast du London schon gebucht?
Nee, noch nicht, weil ich nicht ganz genau weiß, wie ich das reinquetschen soll. Ich muss noch gucken. Ich habe so ein paar Weihnachtsgeschichten.
Vielleicht müssen wir zusammen reinquetschen. Bei mir ist nämlich genau das Gleiche. Ich habe mir heute fest vorgenommen, nach der anstehenden Black Week komplett mal eine Woche, also 5 Tage mal raus zu sein. Und da sind so viele Termine in meinem Kalender, die ich jetzt alle dann rein theoretisch absagen muss. Und mein ganzer Verstand, mein ganzes System sagt so, das geht auf gar keinen Fall, das kannst du nicht machen. Und das ist das, was ich jetzt, glaube ich, üben darf. Einfach zu sagen, das geht.
Das geht.
Es stirbt niemand, wenn du diesen Termin verschiebst. Es ist alles okay. Und Menschen werden verstehen, dass ich diese Auszeit brauche, weil ich am Stock gehe. Weil ich einfach nicht mehr kann. Und ich werde auch niemandem mehr 100% gerecht. Wenn ich mich so krass irgendwie zerteilen muss zwischen tausend Sachen und denke immer noch das und das und das und das noch. Und ich glaube, das ist nämlich genau das, was wir jetzt lernen dürfen. Einfach zu sagen, auch wenn wir denken, es geht nicht und irgendjemand würde sterben, das passiert ja nicht.
Nee. Inzwischen mache ich mir auch mehr Sorgen über die Hunde als um die Kinder.
Aber du hast ja dann auch noch ein paar andere. Also wenn es die Hunde nicht sind, dann sind es deine Pflegekinder, dann sind das irgendwie die nächsten Sachen. Das hört ja nicht auf.
Nee.
Also das heißt, es
meine momentane Obsession ist, was, wenn der Hund pinkeln muss und niemand ist da. Da kann ich mich richtig reindrehen.
Pass auf, Paula, wir machen jetzt hier einen Cut. Also ich glaube, wir könnten jetzt ja noch 2 Stunden weitersprechen. Wir gehen jetzt mit unseren Hunden in den Wald. Wir atmen jetzt mal ganz tief ein und aus und sagen uns einfach mal selber, dass wir echt so gut sind, wie wir sind.
Und dieses Jahr auch echt. Also ich habe alles gegeben.
Ja, ich
und
auch.
Und jetzt ist genug.
Jetzt ist genug. Jetzt dürfen wir nochmal da atmen gehen. Vielen, vielen Dank, dass du so offen und ehrlich mit uns gesprochen hast. Und ich glaube wirklich, ihr versteht jetzt, warum ich Paula unbedingt nochmal einladen wollte, oder? Also es ist...
Ich hoffe.
Nee, ich glaube wirklich. Also ich weiß ja auch zum Beispiel von der lieben Sissi Rasche, die mit uns zusammensaß. Die rief mich wirklich danach an und meinte so, boah Miri, was ist das denn für eine coole Frau? Das ist ja der Wahnsinn. Die ist ja so mitreißend und so cool. Und du bist auch einfach wahnsinnig schön. Also von innen und außen. Also man hört dir nicht nur gerne zu, man sieht dir auch gerne zu. Also mich hat es wirklich total gefreut, dass du da warst, dass wir das Gespräch geführt haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir verlinken mal alles, was Paula so macht, mal in den Shownotes. Folgt ihr unbedingt auf Instagram. Die macht so tolle Programme. Das Programm für nächstes Jahr steht noch nicht, oder?
Nee, steht noch nicht. Aber es ist klar, dass es Retreats geben wird. Im Frühjahr, das zweite im Herbst, auf alle Fälle.
Und sag nochmal einmal ganz kurz genau den Schwerpunkt von deinen Retreats.
Alles, was ich nötig hätte.
Geil. Also du hast sie eigentlich auch für dich selber mitproduziert und kreiert.
Ja, ein bisschen schon.
Schön. Ja. Also schaut mal vorbei. Wir verlinken alles von Paula in den Shownotes. Bewertet uns sehr, sehr gerne auf eurem Lieblings-Podcast. Folgt uns gerne auch auf YouTube, wenn ihr Lust habt, nochmal die Folge komplett nochmal anzuschauen. Könnt ihr das nämlich auf YouTube machen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.